Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus opferte er ihrem Willen. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt, denn Christus ist in unserer Gerechtigkeit, durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Ich freue mich, dass wir heute mit einer neuen, sehr spannenden Reihe von Themen beginnen, die uns so bis zum Sommer begleiten werden. Der Sommer ist ja heute schon mal kurz da gewesen, aber so in den nächsten Wochen werden wir darüber nachdenken. Und Friedrich hat es ja zur Begrüßung schon gesagt, heute erwartet euch und uns eine Dialogpredigt. Das kann alles bedeuten. Wer führt den Dialog? Also ich hoffe, das ist ein Experiment, dass heute ich ein wenig weniger rede als sonst und ihr ein bisschen zu Wort kommt. Wir hatten ja vor 3 Wochen an dieser Stelle einen Gottesdienst, wo wir das schon mal geübt haben, wo Leute aus ihren Erfahrungen mit Gott erzählt haben. Und das hat mich sehr berührt, weil es so viele persönliche Statements im Gottesdienst gab. Und ich dachte, das probieren wir einfach nochmal aus. Ich werde also heute während der Predigt 3 Fragen stellen, eigentlich 4 Fragen, aber 3 davon, da würde ich gerne einfach von euch einen Kommentar hören zu oder eine Antwort. Und du bist natürlich überhaupt nicht dazu gezwungen, mitzumachen. Du kannst auch einfach sitzen und zuhören. Aber wenn du dich traust, was zu sagen, dann ist das natürlich super. Und for everyone whose first language is not German, you're also free to talk in English. And if there are other languages, apart from that, we have to figure out a way to translate. But it should not be a hindrance to talk that you're not knowing German, that you could express yourself in that way. Jemand hat mal gesagt, auf eine gute Frage gibt es 10 verschiedene Antworten. Auf eine schlechte Frage gibt es nur eine Antwort. Auf eine gute Frage gibt es 10 verschiedene Antworten, auf eine schlechte Frage nur eine. Und das gilt auch, wenn wir die Bibel lesen. Wir stellen uns ja alle Fragen, wenn wir die Bibel lesen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Und dann ist es natürlich einfach, wenn einer hier vorne steht und die Antworten gibt. Aber ich habe vielleicht eine Perspektive von 10 Perspektiven. Und deswegen ist es gut, wenn wir diese Blickwinkel, die geprägt werden durch unsere Herkunft, durch das, was wir erlebt haben, durch die Menschen, die wir getroffen haben in unserem Leben, wenn wir diese Blickwinkel alle mitbekommen. Deswegen haben wir zum Beispiel Kleingruppen im Kreuzwerkprojekt. Dass nicht nur einer redet und alle zuhören, sondern auch viele andere. Aber auch heute gibt es eben diese Möglichkeit, das Experiment. Es gibt nur eine Regel und das ist die Regel von Respekt. Das muss man vielleicht nicht erklären, aber ich sage es trotzdem nochmal, wenn wir dann was sagen, dann bitte mit Respekt für alle, die sonst hier sprechen und auch Respekt für diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir auf den gleichen Text oder die gleiche Frage haben können. Bevor ich aber jetzt gleich euch eine Frage stelle, möchte ich noch ein bisschen mehr zu diesem Hintergrund von dem Text reden und auch ein bisschen mehr darüber sprechen, was uns so die nächsten Wochen erwartet. Was sind die Themen, über die wir nachdenken wollen? Unser Schwerpunkt wird auf Texten von Paulus liegen. Paulus war ja ein sehr begabter Lehrer, ein sehr begabter Autor. Er war ein Theologe, ein Philosoph, er war inspiriert. Er kannte sich mit der jüdischen Tora aus, aber eben auch mit seinen zeitgenössischen Philosophen. Für uns ist er allerdings ziemlich sperrig. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal aktiv einen Brief von Paulus gelesen hast. Man kennt irgendwie die Formulierung und die Texte, aber sehr oft gibt man frustriert auf. Oder man ärgert sich geradezu. Paulus ist sperrig, er ist schwer zu verstehen. Und das hat zum einen damit zu tun, dass man Paulus nicht verstehen kann, wenn man immer nur kurze Abschnitte liest. Eigentlich muss man immer ganze Briefe am Stück lesen, um ihn ein wenig besser verstehen zu können. Aber ein anderer Grund hat natürlich auch mit seiner Zeit zu tun, die wir uns nicht vorstellen können. Wir können uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen, was es bedeutet, von einem jüdischen Theologen zu einem Christen zu werden, in einer Zeit, wo das bedeutete, dass man verfolgt wird. Jetzt hat die Kirche leider, vor allen Dingen dann, als die Staatsreligion Christentum hieß, viel Unsinn mit diesen Texten von Paulus angestellt. Man hat damit zum Beispiel Frauen unterdrückt mit diesen Texten. Oder die Sklavenhaltung gerechtfertigt. Christen haben damit andere Religionen bekämpft. Und vor allen Dingen hat man immer sehr klare Grenzen gezogen, wer drinnen ist und wer draußen ist. Wer dazugehört und wer nicht. Wer richtig ist und wer falsch ist. Und hoffentlich werden wir in den nächsten Wochen entdecken, dass Paulus nicht in diesen Kategorien denkt. Man nennt das ja auch Dualismus. Paulus denkt nicht schwarz-weiß. Er ist kein Wissenschaftler des 20. oder 21. Jahrhunderts, der mithilfe von naturwissenschaftlichen Gesetzen nur eine klare Antwort sucht. Paulus lebt von der Spannung. Davon, dass er in dem einen Satz das eine sagen kann, im nächsten Satz was völlig anderes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Im 1. Korintherbrief, im 4. Kapitel, sagt Paulus, dass man sich mit vorschnellen Urteilen über andere Menschen zurückhalten soll. Urteilt nicht vorschnell, sagt er. Also in dem Fall in der Klammer, besonders wenn es um ihn geht. Man soll zuerst vor seiner eigenen Haustür kehren, bevor man andere verurteilt. Und dann einige Verse später spricht er über eine ganz bestimmte Person in Korinth, in der Gemeinde, wo er sagt, die muss raus. Die hat nichts mehr in der Gemeinde zu suchen. Schließt sie aus eurer Gemeinschaft aus. Er sagt sogar, ich möchte diese Person dem Satan übergeben. Dazwischen sind so ungefähr 15 Verse. Oder vielleicht anders gesagt, in dem einen Satz spricht er über die Freiheit und im anderen Satz spricht er über das Gesetz. Das ist so eine von diesen berühmten Spannungen bei Paulus. Und alleine können wir mit so einer Spannung nicht fertig werden. Wir brauchen die Perspektive von anderen. Weil vielleicht befinden wir uns manchmal mehr in diesem freien Bereich und manchmal mehr in diesem engen Bereich. Das wechselt auch in unserem Leben. Wir werden uns also in den nächsten Wochen diese scheinbaren Gegensätze von Paulus anschauen. Gnade und Werke, Einheit und Vielfalt, Gesetz und Freiheit, Fleisch und Geist, Adam und Christus, der neue Bund, der alte Bund. Vielleicht klingt das noch so ein bisschen wie Fachchinesisch für dich, aber das sind so theologische Begriffe, die Paulus immer wieder benutzt und die Gegensätze sind. Heute steht auch so ein Gegensatzpaar im Fokus und das ist tatsächlich auch im Zentrum von Paulus' Briefen. Das taucht immer wieder auf. Und vielleicht ahnst du jetzt schon nach dem Text so ein bisschen, was dieses Gegensatzpaar ist, nach der Lesung. Wir werden heute über den Gegensatz von Stärke und von Schwäche nachdenken. Stärke und Schwäche. Ähnlich wie Jesus auch befindet sich Paulus in ständiger Auseinandersetzung mit den Starken. Das war aber nicht immer so. Eine Zeit lang gehörte er zu den Starken als jüdischer Theologe. Er verfolgte die Schwachen, die Christen. Und irgendwann kehrte es sich um. Und ähnlich wie Jesus bezahlt Paulus dafür mit seinem Leben, dass er schwach wird, bis zum Äußersten. Also wenn Paulus dann über Stärke und Schwäche redet, müssen wir das im Hinterkopf haben. Er schreibt diese Briefe als Teil einer christlichen Minderheit. Wir können davon ausgehen, dass in so Städten wie Korinth vielleicht so 50, 60 Leute in so einer Hauskirche saßen. Das waren keine Massen. Ein bisschen wie hier. 50, 60 Leute an einem Platz. Das waren die Christen in der Stadt. Und sie wurden argwöhnisch beobachtet von den jüdischen Autoritäten und von den Römern. Beide warfen ihnen vor, dass sie falsch denken. Die Römer, dass sie den Kaiser nicht beachten und die Juden, dass sie Gott lästern. Das Christentum ist also weit davon weg, eine dominante Religion zu sein. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Als Christ war man automatisch in der schwachen Position. Politisch gesprochen. Alltäglich. Aber es gibt auch Dinge, die wir sehr gut heute nachempfinden können und die universell sind, zu jeder Zeit, wenn wir über Stärke und Schwäche nachdenken. Steigen wir also mal in die Fragen ein. Ich habe zunächst mal eine Frage, wo du einfach für dich selber nachdenken kannst, ob dir irgendeine Geschichte einfällt aus deinem Leben. Gibt es in deinem Leben einen Moment, wo jemand für dich etwas riskiert hat? Wo jemand für dich ein Risiko eingegangen ist, sich für dich weit aus dem Fenster gelehnt hat und das nicht hätte tun müssen? Denk mal so einen Augenblick drüber nach. Vielleicht fällt euch irgendeine Geschichte ein. Das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein. Die eigentliche Frage lautet nun, was macht das oder was hat es mit dir gemacht? Und da würde ich jetzt, wenn ihr mögt, vielleicht mal so ein paar kurze Antworten hören oder ein paar kurze Kommentare. Was hat es mit dir gemacht, dass jemand für dich mal ein Risiko eingegangen ist? Vielleicht in der Beziehung zu dieser Person, um das mal so ein bisschen genauer zu machen. Irgendjemand ein kurzes Statement, was ihr teilen könnt. Ich hatte selber so ein Erlebnis kürzlich mit der Neuköllner Polizei. Ich bin mit dem Drive-Now-Auto sehr, sehr vorsichtig natürlich gefahren am Weigandufer, wo es so eng ist, wo rechts Autos parken und man hat so wirklich nicht viel Platz, und habe einen Außenspiegel abgefahren bei einem parkenden Auto und den vom DriveNow-Auto beschädigt. Und wie das dann so ist, man hatte nicht die Möglichkeit, den Halter des parkenden Autos ausfindig zu machen, also musste ich die Polizei rufen. Und die musste diesen Unfall aufnehmen. Und ich stand da im Regen und wartete, also die saßen im Auto. Ich konnte mich ja nicht in mein Auto setzen, weil dann hätte ich wieder Geld zahlen müssen für das DriveNow-Auto. Dann nach 15 Minuten kamen sie wieder aus ihrem Auto raus, hatten alles aufgeschrieben, gaben mir meinen Führerschein und meinen Ausweis zurück. Und dann sagte die nette Polizistin zu mir, weil sie so vorbildlich waren und gleich angerufen haben, erlassen wir Ihnen heute das Ordnungsentgelt von 35 Euro, gehen Sie davon lieber mal schön essen. Und wenn man es genau nimmt, haben sie mit dieser Handlung nicht das Gesetz befolgt. Im Gesetz steht drin, es kostet 35 Euro, wenn man einen Unfall verursacht. Das ist das, was sozusagen die Polizei bezahlt. Sie hätten also nach Gesetz handeln können und 35 Euro einstreichen oder eben nicht. Es wird ihnen wahrscheinlich nicht den Job kosten, dass sie das nicht getan haben. Aber mit mir macht ihr Verhalten etwas. Das ist ganz klar. Wenn ich das nächste Mal Kontakt mit der Polizei habe, dann werde ich vertrauen, dass sie mich gut behandeln. Dass ich gerecht behandelt werde, vielleicht sogar mehr als gerecht. Und vielleicht ist diese Haltung für die Polizei sogar wertvoller als 35 Euro. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das irgendwo mal gelernt haben, dass es sich lohnt, manchmal gnädig zu sein. Dieser erste Text, den wir gerade gehört haben, der stammt ja nicht von Paulus, sondern von Lukas, und der beschreibt diese berühmte Geschichte von Jesus vor Pilatus. Jesus wird angeklagt von Pilatus oder beziehungsweise angeklagt von den Juden und muss vor Pilatus treten, weil Pilatus der Gouverneur ist von Palästina. Und auch in diesem Text, in diesem ganzen Dialog zwischen Jesus und Pilatus, geht es um Stärke und Schwäche. Es geht um Privileg und Nicht-Privileg. Jesus ist angeklagt, dass er Gott gelästert hat. Und für die Masse gibt es nur ein Urteil, der muss weg, der muss sterben. Und wir lesen dann in dieser Geschichte, dass Pilatus mehrfach versucht, die Menge davon zu überzeugen, dass es reicht, wenn man Jesus auspeitscht, aber ans Kreuz muss er nicht. Er findet nichts, was an diesem Mann falsch ist. Nichts, wo er schuldig ist. Er unternimmt mehrere Versuche, ihn zu retten. Aber dann lesen wir, und das haben wir gerade schon gehört, aber ich lese es nochmal vor, er machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, das war Barabbas, ein anderer Gefangener, den gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte ihrem Willen. Jetzt kommt meine zweite Frage an euch. Was glaubt ihr, warum handelt Pilatus hier so, wie er handelt? Was bringt ihn dazu, wie es hier heißt, dem Schrei der schreienden Menge nachzugeben? Was geht in ihm vor? Irgendjemand eine Idee oder ein Gefühl dafür, für so eine Situation? Ich glaube, das ist so die ganze Bandbreite von Gefühlen. Was wir auch sehen können, glaube ich, an dieser Reaktion von Pilatus ist, dass Macht uns immer für eine Wahl stellt. Wir können unseren Einfluss, unsere Macht für etwas Gutes benutzen, für Gerechtigkeit, oder wir können an uns und an unseren Vorteil denken. Pilatus entscheidet sich, er lässt lieber den Verbrecher laufen und bringt Jesus ans Kreuz, als dass er seinem Gewissen folgt. Also er weiß ja eigentlich genau, was richtig ist. Er weiß, dieser Mann hat nichts getan. Aber vielleicht ist er auch einfach, vielleicht ist er ein bisschen faul, vielleicht ist er ein bisschen träge, vielleicht ist er eben tatsächlich ängstlich oder er ist unsicher. All diese Gefühle, er spürt diesen Druck, dass da die schreiende Menge vor ihm steht. Und das bedeutet, dass es für ihn schwierig ist, anders zu reagieren, als er es hier tut. Es bedeutet, dass er wirklich ein Stück von seinem Privileg aufgeben müsste, um Jesus zu retten. Und ich glaube, die meisten von uns, die hier sitzen, vielleicht nicht alle, ich kenne nicht alle eure Geschichten, sind in einer ähnlich privilegierten Situation wie Pilatus. Wir haben sehr viel bessere Voraussetzungen als andere Menschen in dieser Stadt, andere Menschen in diesem Land, andere Menschen auf der Welt. Wahrscheinlich hätte ich nicht diese nette Behandlung von den Polizisten in Neukölln bekommen, wenn ich nicht deutsch, höflich, nicht vorbestraft wäre. Sehe vielleicht anders aus, wenn ich mich nicht so gut ausdrücken könnte oder wenn ich nicht wüsste, was man tut in so einem Fall. Und ich glaube, ähnlich wie Pilatus stehe auch ich, stehen wir alle in der Gefahr, dass wir unsere Privilegien manchmal nicht sehen, die wir haben. Dass wir vielleicht eher automatisch erstmal an die Machtsicherung denken oder an die Sicherheit für uns und unsere Familie. Die kommt zuerst natürlich. Und wie Pilatus waschen wir dann unsere Hände vielleicht buchstäblich in Unschuld. Wir geben lieber Geld an eine Organisation, die was für unprivilegierte Menschen tut, als dass wir uns selber die Hände schmutzig machen. Wir finden tolle Ausreden dafür, warum wir nichts an der Situation von anderen ändern können. Es ist vielleicht wichtiger, was andere denken über uns, als dass wir unserem Gewissen folgen. Diese Macht, die Pilatus hier über Jesus hat, erlaubt es ihm, Entscheidungen zu treffen, die ihm persönlich einen Vorteil bringen. Und das ist für ihn wichtiger als Gerechtigkeit. Was Pilatus hier aber nicht versteht, ist, dass es eine Macht gibt jenseits von seiner Macht. Dass es eine Power gibt jenseits von seiner Power, von seiner Kraft. Er versteht nicht, dass er gerade eine Lektion bekommt in göttlicher Macht. Eine Macht, die seine Position im Grunde ins Lächerliche zieht, zurechtrückt. Der britische Theologe Graham Tomlin, der bringt das so auf den Punkt. Ich habe euch das abgedruckt auf der ersten Seite von eurem Heft. In Deutsch und Englisch. Jesus mag am Kreuz machtlos aussehen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn wie wir gesehen haben, zeigt er vor Pilatus, dem römischen Gouverneur Palästinas, nämlich eine ziemlich besondere Macht. Es ist die Macht seiner wirklichen Bestimmung, treu zu bleiben. Die Macht, sich selbst für andere zu opfern. Das ist Gottes Macht. Die Macht, für Menschen an das Kreuz zu gehen, die es nicht verdient haben. Das ist die Macht der Liebe. Das ist etwas, was Jesus nicht genommen werden kann. Dass er sich treu bleibt, dass er seinem Ziel treu bleibt. Diese Macht besitzt Pilatus nicht. Und damit nähern wir uns jetzt dieser Spannung von Stärke und Schwäche. Denn Jesus sieht schwach aus am Kreuz. Er sieht schwach aus vor Pilatus. Pilatus lässt es ihn wissen, du weißt, dass ich dich kreuzigen kann. Also verhalt dich besser konform. Verhalt dich gut. Aber Jesus spielt nicht mit bei diesem Spiel. Er antwortet nur sehr wortkarg. Als er dann vor Herodes gezerrt wird, sagt er gar nichts mehr. Diese Spannung von Schwäche und Stärke ist nicht etwas, was wir nur bei Paulus finden, sondern das ist tatsächlich eine göttliche Spannung. Die steckt in Gott drin. 20 Jahre später, nach Jesus, findet Paulus aber sehr großartige Worte dafür, um diese Spannung zwischen Stärke und Schwäche auszudrücken. Ich lese noch mal so ein paar Zeilen von diesem Textabschnitt. Dass ihr mit Jesus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Und dann weiter im 2. Korinther 12. Ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich habe es schon gesagt, Paulus kennt beide Seiten. Er kennt es, zu den Starken zu gehören und er kennt es nun auch, zu den Schwachen zu gehören. Erst hat er seine Position benutzt, um die Christen zu verfolgen. Und jetzt, wo er keine religiöse Macht mehr hat, keine politische Macht mehr hat, lebt er konsequent und lässt sich diese neue, gewonnene Stärke in der Schwäche nicht nehmen. Und die persönliche Begegnung mit Jesus, mit dem auferstandenen Christus, das ist das, was ihn verändert hat. Er hat diese Vision, wo Christus ihm begegnet. Er betrachtet sein Leben jetzt von dem auferstandenen Christus her. Und das wirft alles durcheinander, was er über Macht, über Stärke und Schwäche weiß. Er betrachtet sein Leben von dem Messias her, der ans Kreuz geht und am Kreuz die ganze Macht Gottes zeigt. Gottes Macht zeigt sich nicht in seiner Stärke, sondern Gottes Macht zeigt sich in seiner Schwäche. Ein weiteres Zitat zu diesem Phänomen vom Evangelium, was so anders ist als alles, was wir kennen. Richard Rohr schreibt: Das Besondere im Evangelium liegt darin begründet, dass es Unordnung und Unreinheit, ja sogar das Tragische mit einschließt und dazu benutzt, Ordnung auf einer ganz neuen Ebene herzustellen, die nur für die Seele, aber niemals für das Ego Sinn gibt. Wer hätte das gedacht? Nur Gott in Jesus Christus, sagt Paulus. Und Paulus lehrt, die ganze Wirklichkeit ist von Leid gezeichnet. Der einzige Weg, diese Realität anzuerkennen und in sich selbst und im Blick auf die anderen damit umzugehen, ist der Weg des Mitleidens und der Weg des Friedens. In kühner Weise nennt er dies, mit Christus gekreuzigt zu sein. Das bringt mich zur letzten Frage und dann sind wir gleich durch mit diesem Experiment. Was würde sich konkret ändern, wenn wir damit beginnen, das Schwache zu rühmen? Was würde sich für uns, was würde sich für diese Gemeinde, für diese Welt, für diesen Ort hier ändern, wenn wir damit beginnen, das Schwache zu rühmen? Das ist eine komplizierte Frage, zu rühmen, zu boast in the weakness, ja, zu rühmen. Was würde sich dann konkret ändern? Ich fasse zusammen, was Jill gerade gesagt hat. Wenn wir dieser neuen Logik, dieser anderen Stärke in der Schwäche folgen, dann wird es wahrscheinlich niemand mitbekommen. Es wird nichts sein, wofür wir Anerkennung bekommen oder wofür wir positives Feedback bekommen. Davon können wir uns nichts kaufen, um es vielleicht platt auszudrücken. Thank you. Andere Idee. Ja, vielen Dank für die, das bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich merke bei mir selber, dass ich nicht mit Schwäche umgehen kann. Ich will, dass Schwäche weg ist. Bei mir selber, aber auch bei anderen. Ich sage dann so beschwichtigende Dinge wie, das wird schon wieder gut oder gebe uns konkrete Tipps, wie man daraus lernen kann oder wie man wieder stark werden kann. Ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, die Schwäche zu rühmen, dass ich dann auch meine eigenen Schwächen besser tragen könnte. Und ich glaube auch die Schwächen von anderen Leuten, Schwäche besser tragen kann. Und ich denke nicht nur an charakterliche Schwächen, sondern ich denke tatsächlich an so Dinge wie Krankheit oder andere schwere Zeiten. Ich kann es aushalten, dass nicht alle gesund sind. Ich kann sogar Entscheidendes dadurch lernen, dass Leute schwach sind und Hilfe brauchen. Über mich selbst und über diese Person. Und ich glaube, dass wir bei Jesus sehen, dass wir bei Paulus sehen, dass christliche Gemeinschaft immer Schwäche im Mittelpunkt hat. Niemals Stärke. Christliche Gemeinschaft hat immer Schwäche im Mittelpunkt und niemals Stärke. Jetzt haben wir so eine Reise durch drei Texte und so ein paar Gedanken. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben uns ja die erste Frage gestellt, was macht das mit uns, wenn jemand für uns ein Risiko eingeht, wenn jemand seine Position aufgibt für uns, sich aus dem Fenster lehnt für uns. Und das setzt was in uns in Gang. Wir können dieser Person, treten wir vielleicht sogar dieser Person und allen anderen von diesen Vertretern, ob nun den Polizisten oder wem auch immer, treten wir anders dankbar gegenüber. Es verändert unser Handeln, haben wir gehört. Zweite Frage war, warum handelt Pilatus so, wie er handelt? Und ein ganz offensichtliches Motiv von ihm ist Angst, aber auch so ein bisschen dieses Spiel mit der Macht, was er spielen kann. Wir haben gesehen, dass Gottes Kategorien von Macht anders sind als unsere, dass er am stärksten ist, als er am schwächsten ist. Wir haben gesehen, dass Stärke immer mit Leiden und mit Schwachheit verbunden ist. Und wir haben ganz praktische Sachen gehört, was es bedeuten würde, wenn wir die Schwäche rühmen und nicht die Stärke. Dass das vielleicht revolutionär wäre. Dass vielleicht keiner sieht. Dass es uns viel kosten wird. Dass es uns auch Angst macht. Amen.